Viele Menschen arbeiten später genau in dem Feld, das sie selber am meisten geprägt hat, so ja auch mich. Und wie geht es, ohne dass man sich dabei überfordert? Und in dieser Folge spreche ich mit Dr. Johanna Disselhoff darüber, wie aus eigener Trauererfahrung eine professionelle Arbeit überhaupt entstehen kann und was es auch braucht, damit sie langfristig tragfähig bleibt. Wir sprechen auch über Haltung, Grenzen, Selbstfürsorge und darüber, warum es nicht nur reicht, nur eine Methode zu haben, sondern auch, man braucht Strukturen an Alltag, Entscheidungen, die man mitträgt, im Business, in dir selber. Und ja, wir gehen auch wirklich in ganz echte Fragen rein. Was ist besonders schwer und wo haben wir Zweifel, stolpern wir? Was würde man heute anders machen? Wenn du vielleicht selber gerade in irgendeinem Bereich arbeitest oder vielleicht überlegst, eine Ausbildung in dem Bereich zu machen, zum Beispiel die Seelensportausbildung oder auch die Hypnosetechnik von Johanna Disselhoff lernen magst, dann wird dir diese Folge sehr wahrscheinlich weiterhelfen können. Viel Spaß dabei. Trauerwelle, dein Seelensport-Podcast für einen sicheren, ehrlichen und bewegten Weg durch all deine Trauergefühle hindurch. Von und mit mir, Kathi Bieber.
Ich bin heute hier mit Kathi von Seelensport. Wir haben beschlossen, dass wir endlich mal wieder eine Podcast-Folge zusammen machen. Das haben wir schon mal gemacht vor einer Weile, ne? Und wir hatten uns letztens mal ausgetauscht und da ist uns aufgefallen, dass wir so viele Themen haben, die sich irgendwie überschneiden in unseren Online-Businesses, mit unseren Ausbildungen. Und da haben wir beschlossen, wir müssen da nochmal drüber reden. Wir haben gerade auch schon gemerkt, so im Vorgespräch, dass es wahrscheinlich gar nicht alles in eine Folge passt.
Genau, wir überlegen schon, eine Serie daraus zu machen, weil es so viel ist.
Es ist gerade verrückt, ne, wie viele ähnliche Themen wir auch haben und das gerade so gemerkt haben, ne? Und wir haben ja uns verschiedene Sachen überlegt. Also was ich ja so spannend finde und was, glaube ich, viele Leute interessiert, weil wir ja beide ausbilden und da natürlich immer wieder mit Selbstständigen zu tun haben, ist ja so dieses Thema, aus dem eigenen Problem oder aus den eigenen Erlebnissen ein Business zu machen. Das hat ja so Vor- und Nachteile, ne? Weil man ist mit dem eigenen Thema natürlich dann auch auf täglicher Basis konfrontiert. Bei dir natürlich noch mal deutlich krasser als bei mir. Und das finde ich aber ein super spannendes Thema. Wie bist du da überhaupt drauf gekommen? Erzähl mal.
Boah, das ist immer so schwierig herauszufiltern, wo fange ich denn überhaupt an? Weil es hat ja nie so den einen Moment gegeben, wo ich gesagt habe, so, jetzt, das mache ich als Business. So, man muss so sagen, ich habe ja Geschichtswissenschaften studiert und darüber haben wir kurz vorher nochmal gesprochen und ich wollte eigentlich immer in einem Archiv arbeiten. Für mich war das weit, weit weg. Erstens mal sich selbstständig machen, war so, no way, keine Ahnung, wie das geht. Ich will einfach angestellt sein und in einem Archiv drin sitzen und meine Arbeit abarbeiten,
ja
so
Gegenteil
ungefähr.
von dem, was du jetzt machst.
Ja, genau, das ganze Gegenteil. Und dann ist aber plötzlich der Sport ja so wichtig in meinem Leben geworden und war ja auch so mein Überleben mit der Trauer. Und in mir hat sich das dann so ganz langsam ausbreitet, der Wunsch danach, mit Sport auch anderen zu helfen. Mit Bewegung, aber es war ja noch, auch noch weit entfernt von Seelensport. Also ich habe einfach nur für mich trainiert. Ich habe noch keine Ahnung, keine Grundlage, kein Wissen dahinter, was Sport angeht. Und habe das dann erstmal für mich gemacht. Und jedes Mal wieder, wenn ich auf diesem Sportplatz war, sind viele Leute hergekommen, die dann eben einfach auch gefragt haben, was machst du da eigentlich? Weil die doch sehr, sehr oft anderes gemacht haben, als wie jetzt die klassischen Kniebeugen. Das war dann eben ja irgendwann auch sehr stark nach meinen Gefühlen sortiert. Und das schaut dann halt auch etwas anders aus. So. Und ich bin dann auch immer sehr emotional auf diesem Sportplatz gewesen. Es war mir egal, ob ich mal brüllt habe dazwischen oder gelacht oder geweint. Und das fällt natürlich auf. Und die Leute sind immer mehr zu mir gekommen und haben nachgefragt und wollten dann mitmachen und so. Gerade dann Freundschaften und so, die dann auch mal mitgehen wollten, weil sie selber vielleicht fitter werden wollten oder so. Und da ist dann immer größer dieser Wunsch geworden, irgendwie will ich das weitergeben. Und dann stehst halt da und denkst du so, ja, aber wie? Ich meine, hallo, ich bin doch Historikerin. Wie soll denn das jetzt gehen? Mache ich das jetzt als Hobby, einfach nebenbei oder so? Und das habe ich dann auch so gemacht. Die haben am Anfang wirklich nebenbei halt einfach, wenn ich trainiert habe, anderen halt Hilfestellung darin geben. Und dieser Wunsch ist dann aber irgendwann so groß geworden, dass sie gewusst haben, war, ich will das irgendwie auch beruflich machen. Deswegen geh doch in ein Fitnessstudio, da kann ich das dann machen. Ich lasse mich anstellen in einem Fitnessstudio. Und das war so lustig, dieser Moment, wo ich nach Wien gezogen bin. Ich bin dann von Innsbruck nach Wien gezogen. Und da sitze ich dann in dem Arbeitsmarktservice eben auf der Suche nach Arbeit. Und dann schaut er auf seinen Computer und sagt so, ah ja, Historikerin, ja, in was für Richtung soll es denn gehen? Am Museum, Archiv oder so? Und ich so, ich will in einem Fitnessstudio arbeiten. Und er so, was? Aber Sie haben doch gar keine Sportausbildung. Und ich so, ja, ich weiß, geht das nicht irgendwie trotzdem? Gibt es da Möglichkeit und so? Und hat er gesagt, na, du musst erst mal eine Sportausbildung machen,
Ach,
dann
echt?
kannst du das machen. So,
Ja.
oh, shit, okay. Dann bin ich wieder home und dann habe ich mir gedacht, so, irgendwie muss das trotzdem möglich sein. So. Und dann habe ich schnell mal selber recherchiert und geschaut, was gibt es für Fitnessstudios und Angebote, wo suchen sie wen. Und habe mich dann beworben bei einem Fitnessstudio. Es war so ein spezielles Frauenfitnessstudio, nur für Frauen mit so komischen Rüttelplatten und sowas. Das kennt man vielleicht noch, das ist mittlerweile, glaube ich, hoffentlich nicht mehr so aktuell. Also es war jetzt nichts, was mich interessiert hat. Ich wollte einfach nur mit Menschen in Bewegung kommen. Das war so, mir war wurscht, was für ein Ding, ich wollte das einfach nur so machen. Bin dann dahin in dieses Studio und die haben mich dann sofort genommen. Und ja, und dann bin ich da gestanden und haben
Die
jeden
haben dich
Tag,
einfach so genommen, ohne
die haben mich
Ausbildung.
wirklich, also sie haben noch gefragt, ob ich eine Ausbildung habe und dann habe ich gesagt, na, aber ich trainiere jeden Tag 5, 6 Stunden. Das war ja auch so mein Lebensinhalt wirklich. Ich habe ja nichts anderes gemacht. Und dementsprechend habe ich natürlich auch ausgeschaut. Man hat es mir auch sofort angesehen, dass ich sehr viel trainiere und sehr fit bin. Und dann musst du auch direkt was, also eine Stunde halten vor ihnen. Und das war für mich kein Problem, weil die haben ja nichts anderes gemacht, gell? Ich habe dann direkt einfach Ding und die waren total begeistert und motiviert und haben gesagt, boah, ich würde am liebsten gleich mitmachen und so. Also es hat ihnen voll taugt, so meine Art auch. Und deswegen haben sie mich dann einfach genommen. Und dann war ich da und man muss sagen, aber leider war natürlich dieses, ja, ich sag mal, diese Arbeitswelt in den Fitnessstudios ist meistens, nicht immer, aber meistens so, dass man schon ziemlich ausgenutzt wird. Also, ich habe dann wirklich sehr viel gearbeitet, 50, 60 Stunden die Woche und habe ja zusätzlich noch mein eigenes Training gemacht und habe dafür einen Hungerlohn wirklich. Also, da ist nichts an Überstunden Auszeit gekriegt. Urlaubsdinge ist nicht eingehalten worden, Überstunden und so weiter. Alles furchtbare Verhältnisse in dem Sinn. Aber ich habe es so geliebt, mit diesen Frauen direkt zum Arbeiten und habe ja dann auch in dem Fitnessstudio angefangen, so meine eigenen Übungen immer wieder mit reinzumischen, so. Was eigentlich nicht erlaubt war, aber weil sie eben strikt nach Plan und so weiter war, schön. Aber ich habe es dann trotzdem gemacht, die Frauen waren begeistert und da war dann wirklich der Punkt da, okay, so kann ich es nicht dauerhaft weitermachen, weil ich kann, was ich nicht meine Miete gerade und gerade so bezahlen und zu dem Zeitpunkt war ich ja dann auch Single und da habe ich jetzt große Verantwortung gehabt, außer mir selber, gell? Und dann, ja, dann habe ich gekündigt und dann habe ich einen anderen Job dabei noch gemacht, um wirklich auch diese Ausbildungen zu finanzieren. Und ich wusste, irgendwas anderes brauche ich, wo ich jetzt mehr verdiene, um diese Ausbildung dann zu finanzieren. Und das war dann in einer Versicherung, so da im Archivwesen tätig. Und da habe ich dann viel mehr verdient und habe da parallel dann die ganzen Sportausbildungen angefangen machen. Und dann da aber dann bei einem gewissen Punkt auch wieder kündigt und dann habe ich mich wirklich voll und ganz darauf konzentriert. Alle Sportausbildungen, also wirklich, ich habe alles Mögliche gemacht, von Yoga, Pilates, Functional Training, Gesundheitstraining, alles Mögliche, was es so geben hat auf dem Markt. Die wollte alles einsaugen wie so ein Schwamm. Und dann noch gleichzeitig parallel ja den Trauerbegleiter auch gemacht in Wien. Und das war dann so mein Alltag. Also das alles habe ich dann aufgesaugt und in dieser Zeit dann auch angefangen, an dem Konzept zu arbeiten, den Namen, Seelensport eben rauszufinden, wie könnte das überhaupt heißen und so. Und ja, so hat sich das in die Richtung entwickelt und 2017 habe ich dann offiziell gegründet.
Und hast du da direkt mit der Ausbildung angefangen?
Na,
Ach,
also
erstmal
das,
mit Kursen
genau,
für
ich habe
Trauernde.
direkt angefangen und habe dann einfach, ich wollte Das war auch so mein größter Wunsch. Ich wollte einfach direkt mit den Trauernden arbeiten. Da war nichts im Kopf, nicht annähernd, wirklich kein einziger Funke von Ausbildung oder so, sondern ich wollte einfach nur trauernden Menschen mit dieser Bewegung weiterhelfen, dass sie es einfach leichter haben im Alltag mit dieser Trauer und den Gefühlen. Und das war der einzige Hintergrund. Und ja, und dann, dass das dann auch so gut ankommt und die Kurse auch ziemlich schnell voll waren und auch viele Einzeltrainings gebucht waren. Damit habe ich ja gar nicht gerechnet so, gell? Und ja, und dann bin ich da gestanden und irgendwann dann, ich glaube, das war, wann war das, über ein Jahr später oder so, wo ich dann auf einer Messe war, da ist dann das erste Mal, sind halt Trauerbegleiter auf mich zugekommen und haben dann direkt gefragt, hey, kann ich denn die Übungen auch lernen bei dir, damit ich sie bei meinen Trauernden anwende, mit denen ich tagtäglich arbeite? Und dann ist das erste Mal auch der Gedanke zur Ausbildung gekommen. Aber jetzt würde mich natürlich interessieren, wie war das bei dir? Weil du
Ich habe
hast ja
gerade schon
auch so eine
überlegt.
persönliche Geschichte.
Ich habe gerade schon überlegt, wie das bei mir eigentlich war mit der Ausbildung. Also die Idee hatte ich auch schon länger und ich
Aber
habe genau
generell
das
mit deinem Beruf,
mit
also
meiner
dass du überhaupt ja
Selbstständigkeit.
auch da hinkommen bist.
Ja, ich habe ja auch, also ich habe ja Schuppenflechte, seit ich 3 Jahre alt bin. Und da haben die Ärzte immer, das weiß ich noch aus meiner Kindheit, da musste ich ständig zum Arzt. Ich hatte immer das Gefühl, an mir wird alles Mögliche ausprobiert. Immer wenn es ein neues Medikament gab, dann musste ich das ausprobieren und so. Und das fand ich immer sehr unangenehm. Und ich habe immer gesagt gekriegt von den Ärzten, du darfst dir nicht so viel Stress machen. Und das hat mit Stress zu tun. Und das war aber nie so greifbar, ne? Das wurde mir immer so gesagt, als ob ich irgendwie selber schuld wäre. Und ich konnte das nie so greifen. Was soll das sein, der Stress, ne? Dann wurde mir unterstellt, ich würde die Schule zu wichtig nehmen, aber ich war halt einfach ambitioniert und ich habe das nie als negativen Stress erlebt. Mir war das einfach wichtig, also auch im Studium, mir war das einfach wichtig, das mitzunehmen und so. Und ich habe das halt aus absoluter, weiß ich nicht, ich wollte immer schon Psychologie studieren, ne? Das war halt voll mein Ding. Und dann wurde mir das immer so, hatte ich immer so das Gefühl, es wird mir so abgesprochen oder das wird mir so versucht einzureden, dass diese Ambition irgendwie falsch wäre. Es hat sich aber nie falsch angefühlt und ich hatte immer das Gefühl, da ist irgendwo was dran, dass es mit Stress zu tun hat, so dass die Schuppenflechte schlimmer wird. Aber niemand kann mir sagen, was das ist und ich komme aber auch nicht so richtig dahinter. Und dann im Studium habe ich mich mit allem Möglichen beschäftigt, mit Achtsamkeit, mit positiver Psychologie. Danach habe ich ja ein paar Jahre im Gefängnis gearbeitet. Da habe ich mich noch mehr mit positiver Psychologie beschäftigt. Erstmal für mich selbst, weil ich gemerkt habe, ich muss so einen Gegenpol haben, dass es mir gut geht, ne, in diesem krassen Job. Und ich kann nicht einfach so, wie ich das vorher gemacht habe, mein Privatleben leben, weil dann geht es mir nicht gut, weil ich so viel mitnehme aus dem Job, ne? Und immer dieses Jahr nimm nicht so viel mit und mach dir nicht so viel Gedanken, das funktioniert ja nicht, ne? Und da habe ich so ein Gegengewicht gebraucht und da habe ich mich ganz viel mit Achtsamkeit und positiver Psychologie beschäftigt, was richtig toll war, was schon ganz viel geändert hat. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, okay, dieses System Gefängnis, da will ich nicht bleiben, ich will was anderes machen. Und da war so grob die Idee, ich mache mich selbstständig, aber eher so, weil ich nicht wusste, was ich machen soll. Also ich wusste in
Witzig.
dem Moment nicht, was die Alternative zur Gefängnispsychologin sein soll, weil
Also
ich
du hast schon gar
wusste,
nicht so den Gedanken gehabt, dass vielleicht in der Klinik oder so als
nee,
Anstellung.
das wollte ich nie. Und dafür
Ah.
müsste ich in Deutschland auch, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich müsste in Deutschland dafür eine Approbation machen, dass ich da angestellt werden kann, als Therapeutin. Und die wollte ich nicht machen, weil ich da drin kann. Also da habe ich einfach im Studium schon, ich habe so meine Erfahrungen gemacht. Ich habe bei einem Verhaltenstherapeuten eine Zeit lang mitgearbeitet und habe auch mich mit anderen Therapierichtungen beschäftigt. Ich habe Psychoanalyse als Hauptfach studiert. Und aber das hat mich aber alles nicht so richtig überzeugt. Also die Psychoanalyse schon im Sinne von zu verstehen, was bei Menschen passiert im Hintergrund, ne, und wie die Psyche funktioniert, dafür ist das super. Aber es hilft dann nicht, um tatsächlich Probleme aufzulösen im Alltag oder zumindest nicht schnell. Und die Verhaltenstherapie hatte ich immer das Gefühl, die greift zu kurz oder da muss man sich durch so Dinge durchzwingen, wie so zum Beispiel Expositionstherapie, ne, sich mit den Angstthemen konfrontieren und. Das hat sich für mich auch nie richtig angefühlt, wo ich das Gefühl hatte, das ist nicht Sinn der Sache, dass ich mich durch was durchquäle, ne? Und es ist auch nicht die Lösung so. Und oder zumindest hat sich für mich nie so angefühlt. Und deshalb war für mich klar, weil die zwei Richtungen gibt es halt grob gesagt nur, ne, in der Approbation und im Kassensystem. Also Psychoanalyse, Tiefenpsychologie und Verhaltenstherapie. Und in diesen drei Themen habe ich mich nirgends wiedergefunden. Und deshalb war klar, ich will das nicht machen. Und deshalb habe ich dann erstmal nach meinem Studium mir eine Promotionsstelle gesucht, habe erstmal damit angefangen und bin dann nach 2 Jahren ins Gefängnis gewechselt, habe meine Promotion nebenbei gemacht. Zwar ist eine dumme Idee übrigens, also für alle, die das jetzt hören und denken, cool, nein, macht eure Promotion erst fertig und macht dann was anderes. Aber ich bin halt so, mir wird immer schnell langweilig, ich brauche dann schnell was Neues und ich funktioniere auch gut, wenn ich viel mache. Das war im Studium schon so, da habe ich auch irgendwann noch ein Zweitstudium angefangen, weil mir langweilig war. Und dann, das eskaliert aber natürlich immer an einem gewissen Punkt, ne? Man fängt sowas an, weil da eine Phase ist, wo wenig ist und dann fängt man was Neues an und dann wird es auf einmal natürlich doch viel, ne? Aber von daher, ich kann das nicht empfehlen, das so zu machen, aber ich habe es halt so gemacht. Und bin auch froh, dass ich es fertig gemacht habe. Ich habe natürlich auch Punkte gehabt, wo ich überlegt habe, brauchst du den Doktortitel überhaupt? Sollst du den wirklich fertig machen? Das ist natürlich eine lange, lange Zeit. Ich habe 6 Jahre promoviert, davon irgendwie 4 oder 3,5 Jahre nebenberuflich. Bei einem Vollzeitjob, das war tatsächlich ätzend. Also sich immer wieder aufzuraffen, jeden Tag und am Wochenende, ne? Und nicht einfach frei zu haben. Und ja, und als ich da habe ich dann, wie gesagt, da war ich irgendwann fertig mit meiner Promotion. Und dann habe ich aber auch gemerkt, okay, da hatte ich dann erstmal, glaube ich, so Zeit zum Reflektieren und habe gemerkt, okay, aber in dem Job will ich auch nicht mein Leben verbringen im Gefängnis, weil man ist halt einfach auch mit eingesperrt, ne? Das ist schon ein toller Job. Ich habe das sehr, sehr gerne gemacht, aber ich habe dann gemerkt, das will ich nicht ewig machen. Und dann war da aber einfach nichts, ne? Weil ich so jahrelang durchgerannt bin. Also ich bin durchs Studium so. Ich habe Auslandssemester gemacht, ich habe ein Zweitstudium gemacht, bin da so durchgerannt, ne? Und habe alles so mitgenommen. Das war aufregend, ne? Und so, das habe ich auch geliebt so. Und auf einmal war ich fertig und dann bin ich in die Promotion und bin da so durch. Und dann, genau, dann kam ich so an den Punkt, und da bin ich auch erstmal in so ein Loch gefallen. Also da habe ich dann gekündigt, weil ich gemerkt habe, es geht nicht mehr, ich will was anderes machen. Und da bin ich wirklich mal so 3 Monate in so ein Loch gefallen, wo ich gar nicht wusste, was mache ich denn jetzt, ne? Da habe ich schon beschlossen, ich mache mich jetzt selbstständig, aber ich hatte gar keinen Plan. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache mich selbstständig mit Führungskräftetraining und Teamcoaching. Und das
Ach
habe ich auch
was?
gemacht. Ja, weil das hat mir im Gefängnis auch immer Spaß gemacht. Das war da auch Teil meiner Aufgabe, solche Workshops zu machen und so. Und da habe ich gedacht, ja, damit kann man doch bestimmt Geld verdienen. Kann man auch. Hat auch funktioniert, aber das war nie so mein. Ich habe da nicht so dafür gebrannt, ne? Ich fand schon gut, aber es war nicht so mein Herzblut. Und dann habe ich am Anfang meiner Selbstständigkeit, dann habe ich mich mit Hypnose beschäftigt. Das fand ich schon immer spannend, schon im Studium. Und ich hatte mal eine Hypnose mitgemacht bei einem Kommilitonen am Ende von meinem Studium. Und dann habe ich da mal mich zu zwei Workshops angemeldet, weil ich einfach noch Zeit hatte, so am Anfang von der Selbstständigkeit. Und da war ich direkt Feuer und Flamme. Also habe ich mich dann sofort, nach dem einen Workshop, habe ich mich sofort für die komplette Ausbildung angemeldet. Und das war für mich so ein kompletter Wendepunkt, weil da habe ich auf einmal meine eigenen Symptome verstanden. Da habe ich gemerkt, ich kann mit meinem Körper sprechen. Da habe ich gemerkt, das, was ich schon lange so gefühlt habe, das stimmt alles. Also mein Körper will mir was sagen. Die Schuppenflechte kommt nicht ohne Grund, sondern die Schübe haben immer einen Auslöser, einen emotionalen Auslöser. Und da habe ich so ganz viel über mich und meinen Körper und meine Emotionen verstanden. Und dann war ganz, ganz schnell klar, also nachdem bei mir so viele Symptome weg waren, die Schuppenflechte war besser, die Unverträglichkeiten, die ich hatte, die waren einfach weg nach 3 Monaten. Meine Angst vor Blutabnehmen, die war nach einer Übung weg. Also das war in den ersten 3 Monaten meiner Ausbildung, wo ich auf einmal so mich so geheilt gefühlt habe, ne? Weil so ganz viel passiert ist. Und da habe ich da schon gesagt, okay, ich muss was machen. Ich muss irgendwie eine Praxis eröffnen, ich muss das weitergeben. Ab dem Moment war es absurd, Führungskräftetraining zu machen.
Ja,
Weiß nicht, ob du
aber
das kennst,
das
diesen
ist eben
Moment.
genau ähnlich
So.
wie ja ich bei auf diesem Trainingsplatz,
Ja.
wo ich natürlich, also bei unserem Training. Du fühlst dich natürlich gleich anders, oder? Das ist eh ganz klar, die Hormone und so weiter, die helfen uns ja auch dabei. Aber dieses Langfristige, nach ein paar Wochen, wo ich so wirklich Konsistenz dann mich bewegt, trainiert habe, wie ich gemerkt habe, ich gehe auf einmal aufrechter oder eben ich habe weniger diese Wutanfälle, wie so ein Kronkind fast durch den Tag hindurch, das mich ja sehr beschäftigt hat oder Und diese unkontrollierten Trauerwellen, die dann rausbrochen sind, die waren oh, ganz anders plötzlich da. Also viel greifbarer, viel leichter zu handeln, aufzufangen. Mein ganzer Körper hat sich so viel stabiler angefühlt dadurch. Und ja, das hat mir jetzt gerade so erinnert, wie du das erzählt hast.
Ja,
Auf einmal fühlt man
ganz
das so
anderes
stark.
Lebensgefühl, ne?
Ja, total. Und dann denkt man, boah, krass, das will ich mit anderen, das will ich machen. So, das muss doch auch bei anderen
Genau,
funktionieren.
also genau den Punkt hatte ich auch, wo ich dann realisiert habe, ich muss was anderes machen und habe dann meine komplette Selbstständigkeit umgeschmissen, ne? Natürlich geht das nicht von jetzt auf gleich. Das hat dann Monate noch gedauert, weil ich noch Verträge hatte natürlich mit Hochschulen, wo ich Lehrangebote gemacht habe und mit Firmen und sowas. Und dann habe ich, und gleichzeitig öffnen sich ja dann aber so viele Türen, hatte ich damals das Gefühl. Also in dem Moment, wo ich so diese, das war ja wie so eine Berufung zu finden in dem Moment, ne? Was ich so noch nie, was ich immer schon so gespürt habe, ne? Dass Psychologie für mich so der Weg ist und dass ich da irgendwie richtig bin. Aber ich habe es vorher in den Jobs, die ich vorher gemacht habe, nicht gefühlt, dass das das ist, wofür ich berufen bin, so. Das habe ich nicht gehabt, ne? Ich habe das im Gefängnis gern gemacht, aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, okay, das ist mein Lebenssinn. Und ich weiß auch nicht, ob man das finden muss, ne? Also das find, ich finde nicht, dass das einen Job geben muss, aber der Punkt, wo ich das mit der Hypnose verstanden habe, da habe ich das halt ganz stark gespürt, dass das mein Weg ist und dass das meine Aufgabe ist oder ich mir das zur Aufgabe machen will, das in die Welt zu bringen. Und dann habe ich, damals haben wir noch in Worms gewohnt, da habe ich dann mich einfach umgehört und dann habe ich einfach eine E-Mail ans Ärztehaus in Worms geschrieben, ob die eigentlich irgendwie Räume frei haben und ob ich da eine Praxis aufmachen kann. Und ich habe mir da aber gar nichts, ich habe da gar nichts erwartet und dachte, da kommt eh zurück, und das funktioniert nicht. Parallel dazu hat mir ein Kollege, mit dem ich die Ausbildung und den ich durch die Ausbildung kannte, der hat mir angeboten, in seiner Praxis auch die Räume zu nutzen. Das habe ich dann erstmal angefangen. Und dann hat sich das Ärztehaus gemeldet und hat tatsächlich gesagt, ja klar, sehr gerne. Wir warten da eigentlich nur drauf, dass hier mal jemand noch Therapie anbietet. Und
Wie
ja, da habe
cool.
ich da meine Praxis eröffnet für Kurzzeittherapie und Hypnose. Und dann habe ich erst total Bedenken gehabt und dachte, boah, die anderen im Ärztehaus, ne, die ganzen Arztpraxen, die werden mich für bekloppt halten mit meiner Hypnose, ne? Und wie, was denken die von mir? Wie nehmen die mich da auf? Die haben mir die Praxis voll gemacht. Also ich war innerhalb von 3 Wochen ausgebucht, weil die waren so froh, dass ich da war. So. Und das war auch so irre, das dann nochmal so zu merken, wie viele Türen da aufgehen, wenn du das verstanden hast und wenn du da angeknüpft bist an diese tatsächliche, also an dein eigenes Thema, dafür eine Lösung gefunden hast und dann diese Lösung in die Welt bringst, ne? Auf so einer anderen Ebene. Und das ist ja bei dir das Gleiche, ne? Dass
Voll.
auf einmal so ein krasses Interesse da ist und dass Leute das auch sofort spüren, dass da so eine Kraft drin steckt, ne?
Ja. Was mir jetzt nur so interessiert, ganz spontan, hat es irgendwas gegeben am Anfang, wo du sagst, boah, das war ein Fehler, uff, die hätte ich mir sparen können oder so, weil wenn man frisch in die Selbstständigkeit reinstartet, du hast jetzt eh schon erklärt, anderes Thema war am Anfang, so die Themenfindung, aber man kennt sich ja nicht aus. Also ich habe ja gar nicht gewusst, wo fange ich an, wie Businessplan, was ist denn das überhaupt und worauf muss ich denn achten und so weiter. Wie war das bei dir? Hast du da irgendwelche, sind da Fehler passiert, wo du Heinz sagst, das hätte ich nicht machen sollen?
Also ganz
Oder hätte ich heute
bestimmt.
anders gemacht?
Ja, ganz viele Sachen würde ich heute komplett anders machen. Und ich bin ja aber immer Fan davon, auch wenn was richtig doof gelaufen ist, für mich zu gucken, was nehme ich da draus mit und wie kriege ich da trotzdem meinen Gewinn da draus, ne? So, also das habe ich so gelernt in den letzten Jahren, dass ich trotzdem da immer meine, das draus ziehe, was ich rauskriegen will, ne? Das ist ja wie so, ich sage das immer zu meinen Klienten, wenn es darum geht, die machen dann Vorgespräche und dann buchen die Leute nicht, ne? So, weil ich habe ja in der Ausbildung dann viele, die ich auch dabei begleite, so die eigene Praxis aufzubauen oder so, ne? Und dann fragen, werde ich so oft gefragt, ne? Ja, jetzt war das Vorgespräch so gut, die war so begeistert, jetzt bucht die nicht, ne? Und da ist immer mein Ansatz schon seit Jahren, pass auf, ich habe ja eine Idee, was ich der Person verkaufen will in dem Vorgespräch, ne? Und vielleicht will ich da ein Paket für 2.000, 3.000, 4.000 € verkaufen. Das heißt, ich habe eine Idee, welchen Wert ich da generieren will, nämlich für mich 2.000 €. Und das kann jetzt passieren, dass die Person bucht und ich kriege das Geld. Und wenn die Person aber nicht bucht und ich kriege nicht das Geld, dann ist es meine Aufgabe dafür zu sorgen, dass ich den Wert von 2.000 € kriege. Und zwar im Sinne von, dass ich dieses Gespräch derart analysiere und daraus so viel rausziehe, dass ich wieder Content machen kann, dass ich anders in meinem Marketing die Leute anspreche und dass ich damit diesen Wert generiere. Und das ist für mich so ein, also deshalb sehe ich diese Fehler gar nicht mehr so, weil ich mir einfach angewöhnt habe, immer zu gucken, okay, ich habe jetzt irgendwie 10.000 € in diese Coaching-Maßnahme investiert. Sie hat mich nicht dahin gebracht, wo ich hin wollte. Aber wie sorge ich jetzt dafür, dass ich diesen Wert von 10.000 € da rauskriege? So, und das ist für mich so ein ganz wichtiger Shift. Das hat mir eine Business-Coachin vor Jahren beigebracht und das ist total hängen geblieben, sofort in dieses Mindset zu gehen und zu gucken, okay, wie kriege ich trotzdem das raus, was ich mir wünsche? So, und natürlich habe ich trotzdem viele Sachen gemacht, wo ich im Nachhinein sagen würde, das war unnötig. Also ich habe verschiedene Sachen. Ich habe letztes Jahr mehrere Monate mit einer Agentur zusammengearbeitet. Das würde ich nicht mehr machen im Moment. Also würde ich im Moment von abraten, weil es
Was hatten
die
die
Idee,
Agentur, also was für eine Agentur waren das? In was
die,
für Richtung
also
muss
die
ich
Idee
das
war, dass
besser
sie
vorstellen?
Werbeanzeigen für mich schalten,
Ah ja,
dass
so.
sie,
Marketing.
die haben den Mitgliederbereich aufgebaut, das Ganze hinten dran. Und ganz ehrlich, da würde ich jetzt im Nachhinein, ich würde dafür gar kein Geld mehr investieren, weil es gibt so viele gute Plattformen wie Applify, Circle und School, wo man das einfach viel, viel günstiger kriegt und mit besseren Funktionalitäten und wo man sich auch im Nachhinein, weil daran denkt man ja auch nicht in dem Moment, wo man investiert und lässt sich das bauen, dass man ja im Nachhinein aber sich selber darum kümmern muss, dass alles läuft und so und wie viel Zeit das kostet oder Geld, weil man wieder jemanden dafür bezahlt, was man halt bei so vielen anderen Anbietern mit drin hat. Plus die Zahlungsabwicklung. Also wir haben dann auf einen eigenen Store umgestellt, wo immer jeder denkt, habe ich letztes Jahr auch gedacht, boah, ein eigener Store, das macht so viel Sinn, ne? Ich spare mir so viele Gebühren und dies und das. Nein, es macht beim Skalieren nachher überhaupt gar keinen Sinn, weil es macht Sinn in dem Moment, wo du auf einem gewissen Stand bleiben willst, ne? So, aber wenn du skalieren willst, was wir ja mit unseren Ausbildungen automatisch machen müssen im Prinzip, ne, damit es funktioniert, da macht es gar keinen Sinn, weil da sind wir mit so vielen Themen rund um Zahlungsabwicklung nachher beschäftigt, die man viel besser outsourced, ne? Das heißt, ich bin jetzt wieder an dem Punkt zu überlegen, ob ich das wieder alles umändere und wieder auf einen Zahlungsanbieter zurückgreife, der das für mich macht. Also, das sind so Sachen, wo ich sagen würde, ja, das war im Nachhinein Unsinn. Und trotzdem war es aber für mich wichtig, weil ich hätte es sonst nicht geglaubt, ne? Oder auch Facebook-Werbung. Ich schalte jetzt seit mehreren Monaten meine Werbung komplett selbst. Und ich merke jeden Monat, wie ich da besser werde und wie die Leadpreise runtergehen und wie ich da viel günstiger werde. Da wäre ich aber nie hingekommen mit einer Agentur. Und ich habe eben die Erfahrung gemacht, dass die Agentur mich halt auch gar nicht gut genug kennt und mein Angebot und auch nicht meine Zielgruppe, sodass die Ansprache nicht funktioniert. Also ich habe das letztes Jahr direkt gemerkt. Die haben dann auch teilweise E-Mails für mich geschrieben und die geschickt und so. Und da kam sofort von meinen Lesern E-Mails zurück. Johanna, wer schreibt das?
Ach krass, aber
Das
dann
kam
muss man
sofort. Ich
sagen,
habe
ist ja auch
sofort
die
Nachrichten
Agentur
gekriegt.
vielleicht nicht so die richtige gewesen,
Ich
die
weiß
das
gar
dann
nicht, ob das
so.
jemand leisten kann. Also ich bin ja großer Fan von KI und ich habe mittlerweile einfach mein ChatGPT so auf mich trainiert, dass der mir E-Mail-Vorlagen schreibt, die wirklich total nach mir klingen. Die muss ich natürlich überarbeiten, aber das ist eine massive Zeitersparnis, wo ich dann, wenn ich eine Idee im Kopf habe, dann sage ich dem, pass auf, schreib eine E-Mail, ich habe die und die Idee, das soll das Thema sein. Und dann schreibt er mir eine Vorlage so, ne, die ich überarbeite. Das klappt für mich wesentlich besser, als einen anderen Menschen dahin zu trainieren, weil natürlich kann die Person nicht mein Wissen und meine ganzen Ideen haben und meinen Stil zu schreiben, ne? So.
Voll.
Und das fand ich so ein Erlebnis, wo ich dann gemerkt habe, okay, ich kriege so viel negative Rückmeldung auf diese E-Mails und die Leute merken einfach sofort, dass das nicht ich bin. Und also das sind so Sachen, wo ich jetzt im Nachhinein sagen würde ich nicht mehr machen. Also ich würde nicht mehr, kann schon sein, dass ich irgendwann an den Punkt komme, wo ich wieder eine Agentur dazu hole, aber dann glaube ich viel, viel dosierter. Und ich habe einfach gemerkt, es gibt Sachen, die kann man nicht outsourcen. Also ich kann in meinem Business das Texteschreiben nicht outsourcen und das Content erstellen kann ich nicht outsourcen. Ich kann aber das drumherum outsourcen. Also zum Beispiel, ich habe mir ja angewöhnt, die Podcasts immer mit Video aufzunehmen. Und dann macht meine virtuelle Assistentin, macht da draus die Reels für Instagram. Das kann ich natürlich outsourcen, weil das bin ja ich im
Ja,
Content.
voll.
Und so ist es ja wahrscheinlich bei dir auch, ne? Aber da muss man ja so reinwachsen, ne? Was kann ich outsourcen und was nicht?
Voll.
Und
Und
dann
immer
denken
wieder
immer so
testen.
viele, ja, dann denken immer so viele, Facebook-Werbung muss man outsourcen, weil man hat keinen Plan, wie das funktioniert. Das ist totaler Quatsch. Es ist eigentlich super einfach, wenn man sich mal durchgefuchst hat.
Ja,
Und
voll.
es ist lächerlich einfach, ne? Wenn ich da überlege, wie viel Geld ich schon investiert habe in Leute, die mir, wo ich dachte, die sagen mir jetzt, wie das geht, ne? Totaler Quatsch. Also.
Also gerade wenn wir bei Facebook-Werbung sind, oh Gott, ich war es auch noch damals, wo ich gegründet habe, keine Ahnung von Facebook-Werbung, da hat es ja auch noch ganz anders ausgeschaut. Dieser Facebook-Business-Manager ändert sich ja täglich gefühlt, gell?
Ja,
Also man muss dann
ganz
immer auch
furchtbar.
wieder selber reinschauen und
Ja.
auf dem neuesten Stand bleiben. Da
Der
bin ich auch
ändert
immer
sich auch
so.
zwischen zwei Werbeanzeigen. Ich habe
Ja,
gestern
voll.
reingeguckt, habe in die eine reingeguckt, wollte was rauskopieren in die andere. Die andere sah komplett anders aus.
Voll. Und das finde ich auch gerade so wichtig, dass man, also das ist schon so mein Anspruch an die Sachen, die ich dann outsource, dass ich es als erstes mal selber verstehe und mache und dann es weitergib an irgendeine Mitarbeiterin oder so. Weil wenn ich es selber verstehe,
Ja.
dann kann ich es so jederzeit wieder übernehmen
Ja,
und habe auch
ganz
Ahnung
genau.
davon, gell? So als wie wenn ich
Ja.
gar nichts weiß davon.
Und man
Und
macht sich auch dann
damals,
nicht mehr so abhängig.
ja,
Also ich
voll.
finde, man darf nicht an den Punkt kommen, wo man abhängig ist.
Ja, voll.
Und das war bei mir auch mit, also das, die Gefahr besteht halt, wenn man mit so einer Agentur oder so arbeitet,
Stimmt.
dass man in eine Form von Abhängigkeit gerät, ne?
Aber eben, also damals die Facebook-Werbung, ich habe angefangen gründen und dann habe ich gewusst, ah, da macht man ja Facebook-Werbung, habe dann so einen Workshop, das ist wirklich so ein zweistündiger Workshop gewesen, trotzdem habe ich noch gar nichts davon gewusst oder mich auskannt und dann habe ich Facebook-Werbung eingeschaltet, nein, das glaubst du nicht. Also da, ich will nicht wissen, wie viel Geld ich da verprasselt habe von irgendeinem Blogartikel, den ich dann beworben habe. Und also komplett falsche
Ja.
Herangehensweise im Sinne von nicht das Ziel erreicht, was eigentlich sein sollte. So, das war zum Beispiel einer von meinen Fehlern, aber auch so Räumlichkeit, weil du gesagt hast, mit der Praxis, ich war ja in Innsbruck damals und da die Räumlichkeiten sind extrem teuer. Also die wissen, oh man, die nehmen die Leute aus manchmal, da denkst du echt,
Ja.
oh Gott. Und dann ich eben als frische Trainerin, dann habe ich wirklich für 10 Stunden die Woche einen Raum gekriegt für meine Einzel- und Kurse und der hat mich 900 € im Monat gekostet. Für zehn
Das
Stunden
liebes
die Woche.
bisschen.
Das ist schon krass.
Ja, das ist total krass.
Voll krass.
Aber
Also
sowas
da bin
wird,
ich auch
also
auf die Schnauze gefallen, ne,
das müssen wir auch
Sandra.
hier nochmal ganz deutlich sagen, weil ich das, ich sage das auch immer wieder meinen Leuten in der Ausbildung und ich weiß aber gar nicht, ob das wirklich ankommt, weil das macht, den Fehler machen so viele am
Ja,
Anfang,
voll.
sich teure Räume zu mieten,
Immer.
bevor sie ausgebucht sind.
Ja.
Ich würde immer mir was suchen, wo ich stundenweise bezahle und zwar nur für die Stunden, die ich nutze. Und die
Total.
Verträge gibt es auch und das gibt's. Und das gibt es sogar sehr günstig in sehr guter Lage. Und oder ich bin dann komplett ausgebucht und nehme meinen kompletten Kundenstamm mit und dann kann ich mir eine Praxis mieten, wo ich dann eine Summe X im Monat zahle, wo ich aber weiß, ich habe das Einkommen, aber ich würde es nie andersrum machen.
Ja.
Weil sobald man in dem, das ist, hat ja was mit Geldfluss auch zu tun, ne? Also sobald man an dem Punkt ist, wo man das Geld dann braucht, da wird man panisch und da kann man auch nicht mehr gut verkaufen, ne?
Ja,
Weil das
voll.
A und O im Verkaufen ist ja, dass ich mich davon entkopple, dass ich das Geld brauche.
Voll.
Weil wenn ich in dem Verkaufsgespräch sitze und die andere Person spürt das, ne? Wenn ich die ganze Zeit nur ans Geld denke,
Ja, voll.
sondern ich muss diesen Shift halt schaffen, ne? Dass ich über die andere Person nachdenke und was für die
Ja.
das Beste ist. Und ich sage auch den Leuten in den Vorgesprächen teilweise, dass die bei mir einfach nicht richtig sind, ne? Jetzt zum Beispiel in der Ausbildung, weil das einfach dann nicht die richtigen Themen sind, ne? Oder nicht das, was meiner Meinung nach im Moment zu den Personen passt, ne?
Ja.
Und das kann man aber gar nicht, glaube ich, wenn man zu sehr aufs Geld
Ja.
bedacht ist und wenn man sich so ein Konstrukt gebaut hat, wo man schon so krasse Fixkosten hat, die einfach
Eben,
reinkommen
und das
müssen,
habe ich
ne?
gemacht, das habe ich damals gemacht. Ich war so euphorisch und hab, das brauche ich und das brauche ich. Ich brauche jetzt
Ja.
10.000 Equipment-Sachen, das
Ja.
Teuerste und das Beste und so weiter. Hochmotiviert. Und natürlich, ich habe die Kurse, also wurden gebucht und nur Einzelding, aber dieses Verhältnis war so gar nicht da, gell? Also die Ausgaben waren einfach ständig höher als wie die
Das
Einnahmen.
ist ja,
Das
und
war
das ist auch was,
furchtbar.
was ich gelernt habe. Also wirklich monatlich Einnahmen und Ausgaben zu
Ja,
tracken und
tracken, ja.
aufzuschreiben.
Das habe ich damals auch nicht
Und
gemacht. Gott.
ja, das ich auch nicht in der Form. Also das habe ich wirklich gelernt. Und was ich mittlerweile mache, was ich echt empfehlen kann, das habe ich letztes Jahr angefangen, ist, man überlegt ja, was man verkaufen will in dem Jahr und was man einnehmen will. Wenn man sich das noch nicht überlegt hat, dann bitte überlegt euch das. Macht euch einen Plan. Ich mache auch nächste Woche mit meinen Leuten in der Ausbildung einen
Ja.
Jahresplanungsworkshop,
Ja, wir
wo
machen
wir,
das auch immer. So ein
ja, das ist so wichtig, ne?
Reflexionsworkshop,
Ja,
wie war das
genau.
letzte Jahr? Und im
Ja.
Januar machen wir mal so einen
Ja.
Planungsworkship. Wo will ich hin? So
Ja.
wichtig. Und das ist bei
Ja.
mir auch Teil in der Ausbildung oder mit den Trainerinnen mache
Mhm.
ich das
Ja,
immer, weil das so
absolut.
wichtig ist. Das würde nie
Also
jemand machen, sonst.
unbedingt machen. Und was ich angefangen habe letztes Jahr ist, also weil das mache ich schon länger, aber was ich dann verstanden habe, ist, ich fange jetzt auch an, meine Ausgaben zu planen. Das
Ja.
heißt, ich überlege mir vorher, okay, ich will Summe X einnehmen und davon gebe ich dann eine andere Summe X, Y, Z für Fortbildung zum Beispiel aus. Also ich hatte mir dieses Jahr ein Fortbildungs-Coaching-Budget von 10.000 Euro gesetzt. Und das ist für mich auch total gut, weil wenn ich das nicht mache, dann investiere ich einfach so random in, weißt du, oh
Und
geil,
das ist
das klingt
spannend und
gut,
das.
das klingt toll. Und dieses Jahr habe ich mir wirklich ganz genau und letztes Jahr auch, habe ich mir einfach ganz genau überlegt, in was ich investiere. Und das hat sich total ausgezahlt. Und ich habe mir dann auch länger Zeit gelassen, mir zu überlegen, was ich mache. Also ich habe nichts mehr spontan gebucht, sondern ich habe ganz bewusst, ich habe ein Autorenbuchcoaching gebucht. Ganz bewusst, weil ich da einfach weiterkommen wollte, weil ich ein Kinderbuch geschrieben habe und auf Verlagssuche bin und da Unterstützung wollte. Und ich habe dann jetzt im Sommer, da habe ich relativ lange gesucht, mir ein neues Business Coaching gesucht und da verschiedene Vorgespräche gemacht, mir viele Programme angeguckt, bis ich mich dann entschieden habe. Und das habe ich aber noch nie in den letzten Jahren so bewusst gemacht wie dieses Jahr.
Ja, das habe ich auch, also vor einem Jahr habe ich das auch so angefangen, dass ich dann wirklich auch sage, okay, so und so viel möchte ich für Marketing ausgeben, das ist meine Grenze, so und so viel eben für irgendwelche Kurse, wo, was braucht es noch mehr, auch für die Mitarbeitenden, wo braucht es mehr Wissen oder Strategien und so weiter. Da bin ich auch so, dass ich mir das mittlerweile sehr genau anschaue und dann auch durchkalkuliere. Voll.
Ist es eigentlich bei dir immer noch so? Wir haben da vor Jahren mal drüber geredet. Wir kennen uns ja auch schon ein paar Jahre, ne?
Ja, voll.
Ich weiß übrigens gar nicht, ich überlege gerade, kennen wir uns über Instagram? Ich glaube schon, gell? Wir haben uns da irgendwie gefunden, oder?
Glaub, dass wir gemeinsam bei der Caro Preuß im Kurs mal
Ich habe
waren.
eben noch überlegt, ob du da
Ja?
auch dabei warst bei Erfolgskurs.
Ja, genau.
Ja,
Da,
ja.
damals,
Ja.
war das während der Pandemie oder so? Da
Das
habe ich
war,
das
ich kann dir genau
angefangen.
sagen, wann das war. Das war nämlich nach der Geburt von meinem ersten Kind 2019. Da war ich nämlich, da hat sie das erste Mal Erfolgskurs gelauncht. Oder das zweite
Genau.
Mal. Erste oder
Ja, immer
zweite
auch
Runde.
so beim zweiten
Zweite war das, glaube ich,
sowas.
Sommer. Und da habe ich bei der ersten schon überlegt, da war ich aber hochschwanger und dann habe ich es nicht gemacht. Und da habe ich immer noch damit geliebäugelt. Und dann war das Baby da und es war dann 4, 5 Wochen alt. Und das war noch die Phase, wo die super viel schlafen. Und dann habe ich Erfolgskurs gebucht, da war die 6 Wochen alt, die Kleine. Und mit der Idee, ah ja, die schläft ja stundenlang, dann kann ich das machen. Und die hat einfach just 3 Tage später aufgehört zu schlafen. Die hat einfach ab dem Moment nur noch zweimal eine halbe Stunde am Tag geschlafen. Ich meine, ich will mich nicht beschweren, die hat dafür relativ schnell dann durchgeschlafen nachts so oder war nicht mehr oft wach, aber das war dann tatsächlich ab dem Moment gar nicht so einfach, wie ich es mir vorher gedacht hatte. Aber stimmt, Erfolgskurs war das, ja, dann kennen wir uns dadurch.
Da haben wir
Aber
uns
was ich jetzt
kennengelernt.
eigentlich fragen wollte, wir haben dann vor Jahren mal drüber geredet, dass dein Mann auch mit von deiner Selbstständigkeit lebt, ne? Oder
Na?
gelebt hat oder da mit den Stunden runtergegangen ist irgendwie, ne? Und
Na,
das,
also
ne?
das, was bei uns war, ist, er hat 2 Jahre Karenz gemacht. Also
Ach
er war
so,
2 Jahre
das war
voll und
das.
ganz fürs Kind. Ja, und
Ist
ich
das
habe
wie die
gearbeitet.
Elternzeit bei uns oder
Ja, genau,
wie?
die
Ah
Elternzeit,
ja,
ja.
das war
Genau,
das.
so haben wir es
Ja.
gemacht. Ich bin gleich wieder arbeiten oder ziemlich schnell eben, weil ich ja auch online mache und er hat dann eben die andere Art von Arbeit
Ja.
übernommen. So,
Ja,
genau
wir haben
das
das
war.
ja auch so, also ich bin auch sehr schnell nach jeder Schwangerschaft wieder eingestiegen, weil ich liebe auch meine Arbeit. Also ich wollte auch einfach gar nicht die Leute alleine lassen irgendwie so lange, ne? Und
Ja, voll.
weil ich mir immer selber vorstelle, wenn du jetzt eine Psychologin hast und es ist, du fühlst dich da gut aufgehoben und die macht 2 Jahre Pause, da hängst du ja völlig in der Luft. Ich denke immer so 3, 4, 5 Monate kann man mal irgendwie überbrücken.
Ja.
Und ich weiß noch, in der zweiten Schwangerschaft bin ich es auch wesentlich strukturierter angegangen. Da habe ich mir nämlich genau überlegt, okay, ich will 3 Monate Pause machen, also ein paar Wochen vor der Geburt und dann halt 2 Monate nach der Geburt. Und dann, wie strukturiere ich das in der Zeit, dass meine Leute gut aufgehoben sind? Und dann habe ich eine Kollegin engagiert, die hat dann für meine Leute so Workshops gehalten, sodass das gebündelt war, weil ich hätte jetzt, es hätte natürlich die Kosten völlig überstiegen, wenn ich jetzt die für Einzelsitzungen bezahlt hätte, ne? Aber so habe ich sie dann für Workshops bezahlt und alle meine Leute konnten dann alle 2 Wochen zu ihr in einen Achtsamkeitsworkshop gehen. Das fanden die total cool. Also da waren die total happy und das habe ich denen einfach dazu geschenkt, zu dem, was die eh schon gebucht hatten bei mir. Und damit waren dann alle super happy, ne? Und so und waren gut betreut und das war eine super Mischung. Und ich glaube, da wächst man halt erst so rein in dieses unternehmerische Denken und in dieses, okay, wie sorge ich dafür, dass meine Angebote weiterlaufen, meine Kunden glücklich sind, sich gut betreut fühlen und ich 3 Monate Pause machen kann.
Ja, voll.
Und was ich eigentlich, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist ja so dieses, ich weiß noch, dass du damals erzählt hast, wie viel Druck das macht, dass er zu Hause bleibt und du jetzt halt das sozusagen kompensieren musst, ne, mit deinem Business. Und wir haben jetzt nämlich im Sommer beschlossen, dass mein Mann mit den Stunden runtergeht, deutlich. Der war vorher auch schon ein paar Stunden runtergegangen, aber jetzt ist er, glaube ich, auf 24 oder sowas runtergegangen. Und wo natürlich einiges an Geld fehlt. Und ich aber natürlich gesagt habe, klar, ich kann das kompensieren, ne? Das geht und ich will das auch. Und ich mache auch gerne mehr und ich will mehr arbeiten und habe ja jetzt auch die letzten Jahre da immer wieder zurückgesteckt dann. Und aber das macht natürlich total Druck, ne? Also ich habe da eine Phase gehabt, wo ich mich da erstmal dran gewöhnen musste, ne, an diesen neuen Druck.
Also ich finde, was bei mir noch viel mehr Druck gemacht hat, wo ich dann, ich habe ja, weil du gerade gesagt hast, mit der Schwangerschaft, für mich war dann klar, okay, ich brauche jemand, der mich da unterstützt jetzt, wenn ich schwanger bin, das Kind kriege und dann eben bleiben alle auf der Strecke. Oh mein Gott, ich habe ja dann Trainerinnen, die auch vertraglich so drin sind, dass sie betreut werden von mir, von uns so. Und dann kannst du ihnen mal sagen, so, jetzt bin ich mal 6 Monate weg, macht, was ihr wollt, so ungefähr. Und natürlich gibt es dann auch Verständnis, aber du willst ja eben, es ist ja auch vertraglich, also sie bezahlen einen Betrag und werden dafür betreut, gell? Dann, das ist diese Dienstleistung natürlich. Und für mich war dann klar, ich hole mal direkt eine Mitarbeitende, die mir da unter die Hand greift, die die Trainerinnen betreut und so dieses Backoffice, Rechnungen und so weiter alles macht. Und da bin ich dann schnell mal auf die Steffi gestoßen, also haben dann einfach recherchiert, wen gibt's da? Ich wollte als Selbstständige, die halt als Freelancer arbeitet für mich so. Und das hat dann gleich mal geklappt und wir waren uns total einig und so. Und die hat mich dann auch direkt unterstützt, die ganze Schwangerschaft. Dann eben auch, wo das Kind da war und so. Ohne sie weiß ich nicht, wie das alles gemanagt hat. Bei mir ist ja auch noch so schlecht gegangen, eben nach der Schwangerschaft, also körperlich und so, durch dieses Help-Syndrom, was ich ja bei der Geburt oder kurz vor der Geburt gehabt habe. Und da war ich dann echt froh um sie. Und dann war schnell mal klar, so, jetzt möchte ich auch noch, weil eben das Kind wird dann größer, du willst dann eben mehr Zeit mit dem Kind, mit der Familie auch verbringen und nimm diese 50, 60 Stunden, wie davor oft gearbeitet haben, das haben wir auch schon im Vorgespräch ja ein bisschen gehört, dass man ja so sein Leben oder das eigene Leben ist eigentlich das Business, so war es bei mir und auf einmal gibt es eine Familie und du merkst, du wirst gebraucht, aber du willst auch von dir aus mehr Zeit damit verbringen und dann habe ich für mich eben entschieden, ich brauche jemanden neuen Marketing. Und dann habe ich eben die Maggie mit reingeholt und die war dann eben 20 Stunden angestellt, also meine erste Angestellte. Und dann ist ja noch hinzugekommen Mara, meine jüngste Schwester, die dann in Ausbildung eine Lehre bei mir gemacht hat. Und da finde ich, da habe ich dann das erste Mal so einen richtigen Druck verspürt. Und wenn es jetzt eben um Verkauf oder so geht, scheiße, Mann, jetzt muss sie die und die Zahlen erreichen, weil wenn ich es nicht tue, dann kann ich die Leute nicht bezahlen. Weil mit meinem Mann, wir haben ja auch was angespart, er hat ja auch was angespart, das war ja alles nicht so dramatisch, sage ich mal so, gell? Aber da dann so für andere dann verantwortlich sein und die nicht hängen lassen wollen und so, das war schon nochmal eine andere Hausnummer mehr, wo ich dann innerlich einfach echt viel Druck auch gespürt habe, das, wie kriege ich das alles hin und so weiter. Und das eben, ja, bringt mich auch heimt noch manchmal an die Grenzen, da eine Balance zu kriegen. Und das ist ja auch etwas, wo man dann wieder reinwachsen muss. Wie kriege ich das hin? Welche Stellen, wo muss ich schauen und was passt zu mir und so weiter? Und natürlich dann finde ich auch so die Herausforderung, diese Mitarbeitende brauchen eben ganz viel von mir. Sie wollen eingelernt werden, sie wollen verstehen, wie funktioniert das alles, worauf lege ich Wert und so weiter. Also ich weiß nicht, wie viel Massen an SOPs, diese Vorlagen und so weiter, Prozessvorlagen mir geschrieben haben, ausgearbeitet. Und ich habe mich dann so mittendrin und manchmal gefühlt, scheiße, Mann, jetzt mache ich nichts anderes mehr wie nur noch jonglieren und Aufgaben verteilen
Das,
und so weiter. Und ich komme
ja.
überhaupt nicht zum Kreativen oder das, was ich eigentlich mache, Workshops halten und so weiter, nachdem ich 10 Stunden im Büro nur Prozesse aufgesetzt haben und so, dann auch noch einen Workshop halten, da war ich dann manchmal schon echt auch so, boah, scheiße, das muss jetzt, irgendwas muss ich da wieder verändern, weil so kann das nicht dauerhaft weiterlaufen.
Total. Und das sind ja immer so Phasen, gerade wenn man jemand Neues einarbeitet, dann da schwirrt mir auch immer so der Kopf, oder wenn sich was ändert, ne? Wenn man was umbaut. Also ich habe ja jetzt auch meine Ausbildung, ich habe die ein Jahr lang so gemacht. Ich habe letztes Jahr im September angefangen und habe die immer gemacht, dass das immer eine Runde war, die 3 Monate ging, ne? Aber die Leute durften 12 Monate lang an allen Workshops teilnehmen. Und dann habe ich Runde 2 im Februar gestartet, Runde 3, glaube ich, Mai oder Juni, und dann Runde 4 wieder im September. Und dann habe ich aber gemerkt, okay, das funktioniert so nicht mehr, weil dann bin ich ja gezwungen, dass ich, oder dann kann ich immer nur alle 3 Monate jemand Neues aufnehmen. Und im Endeffekt ist es aber egal, weil die Inhalte sind ja online, die kann man sich einfach angucken. Und das war also nur von mir rein konstruiert, dass das nur alle 3 Monate anfängt. Und dann habe ich jetzt angefangen seit September, dass die Leute monatlich reinkommen können und gucken einfach im eigenen Tempo die Videos und kommen dann in die Anwendungsworkshops, stellen da ihre Fragen, kommen mit in die Übungsgruppen. Und da, diese Umstellung, das ist ja eigentlich, es klingt so einfach und klein, aber was das im Hintergrund für eine Arbeit macht, ja, die technische Umsetzung, das alles hinten dran bei so einem Online-Business, ist ja immer das, was man nicht sieht, ne? Und das ist ja irre. Also, da hat mir jetzt auch wirklich der Kopf geschwirrt, auch letzte Woche. Und ich bin jetzt gerade an einem Punkt seit gestern, wo ich das Gefühl hatte, puh, ich bin mal mit meinen To-Dos irgendwie bei. Ja, ich habe jetzt mal so das alles, was so liegen geblieben war, mal irgendwie aufgearbeitet. Aber das finde ich halt auch, ja, die Punkte gibt es immer wieder, ne? Und wo ich auch merke mit meiner Assistentin, dass, also ich bin halt das Bottleneck, ne? So ganz oft passiert es mir, dass ich denke, warum ist denn das jetzt nicht gemacht und das nicht erledigt, bis mir einfällt, weil ich das und das hätte liefern müssen und sie es nicht machen konnte, weil es an mir liegt, ne? Also so, das ist halt auch so das Krasse, ne? Das so zu verstehen, wie sehr man selber das Bottleneck ist und dass man, wenn man dann wachsen will, das oder auch so eine Ausbildung hat und so, dass man nicht mehr so vor sich hin arbeiten kann, wie man das vielleicht vorher gewohnt war, ne? Mit Einzelklienten und mit,
Total, ja.
ja.
Der Fokus, das alles, der ganze Arbeitsalltag verschiebt sich komplett und damit, du bist irgendwie so komplett unvorbereitet auf das. Also, das sagt da ja niemand vorher. Wie wird denn
Ja.
das jetzt? Du erkennst die nicht aus. Das war das Gleiche, wo ich die Mitarbeitenden angestellt habe, aber dachte, ja, die sind jetzt da und die machen es. Die übernehmen es jetzt einfach. Ah ja, scheiße, ich muss denen ja sagen, was sie machen sollen und so. Und die müssen das ja auch verstehen können und dann natürlich, ist einfach, dein ganzes Business existiert ja komplett im Kopf. Alles. Wie ich es mache,
Stimmt,
was ich
ja.
mache und so weiter. Und davor sind da andere Leute. Und du erwartest, dass die wissen, was in deinem Kopf passiert
Das ist
und
meine größte Herausforderung, dass
meine auch.
diese Kreativität, die, wovon ja unser Business lebt, ne, und unser Content und so. Und ich bin da halt sehr spontan, ne? Ich habe dann jetzt eine
Jo.
Idee für einen Podcast und dann nehme ich den auf. Oder ich habe halt mal 3 Wochen keine Idee und dann gibt es halt nichts. Und dann kann aber meine Assistentin nichts machen, ne? Und wartet dann halt auf den Inhalt. Oder sie kriegt dann halt montags irgendwie 3 Folgen hingeschmissen und die sollen bis Dienstag bitte fertig sein, so ungefähr. Und da, also da bin ich gerade dran, da besser zu werden, weil ich merke, das funktioniert halt mit Mitarbeitern nicht mehr, ne? Oder
Ja.
mit VAs und was man alles hat. Und
Wie ist denn das bei dir, die Assistentin? Ist die jetzt bei dir angestellt oder ist
nee,
es
also
eine VA?
ich hatte eine Mitarbeiterin für ein Jahr angestellt. Da bin ich aber wieder von weggekommen und bin jetzt wieder dabei, dass ich 2 freiberufliche virtuelle Assistentinnen habe, die unterschiedliche Sachen für mich machen. Also die eine ist zuständig für Newsletter und diese ganzen Sachen da. Also das Einzustellen, das Technische. Und die andere ist zuständig für Content. Also für diese Podcast, also die lädt Podcast hoch, schneidet den, macht die Reels zu den Podcast-Videos und kümmert sich darum. So,
Okay.
das habe ich so jetzt aufgeteilt und das klappt jetzt gerade super. Damit bin ich total happy. Aber ich hab relativ lang gebraucht. Also ich bin ja jetzt seit 2016 selbstständig. Ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, was Sinn macht, outzusourcen
Ja.
und was nicht. Also ich musste da viele Fehler in Anführungszeichen machen und sehr viele Runden drehen, bis ich das kapiert hatte, wo es Sinn macht, weil ich zum Beispiel auch immer diesen Denkfehler hatte. Ich liebe ja Technik, ne? Also ich liebe Technik, ich mache das alles super gern. Ich bin auch im Online-Business dadurch echt richtig, weil mir macht es total Spaß, eine Homepage zu gestalten und das hin im Hintergrund das alles aufzubauen und mich da einzufuchsen. Aber ich bin halt an einem Punkt, wo es keinen Sinn mehr macht, dass ich dafür meine Zeit investiere, weil
Voll,
ich in der
genau
gleichen
so.
Zeit einfach jemand dafür bezahlen kann und ich selber andere Dinge machen kann, mit denen ich viel mehr Geld verdiene.
Ja.
Und da, also diese Erkenntnis ist da, aber das dann wirklich in die Umsetzung zu bringen, da bin ich, also das ist gerade, glaube ich, so mein größtes Learning, was ich dieses Jahr auch umgesetzt habe, mit meinen zwei VAs, die wirklich ganz explizit solche technischen Sachen machen, die ich eigentlich gern gemacht habe. Das ist natürlich auch blöd, wenn man hat, glaube ich, oder ich habe oft so die Idee gehabt, ich versuche das abzugeben, was mir keinen Spaß macht. Aber also mein Learning ist, das funktioniert nicht. Ich muss da durch und muss leider Sachen abgeben, die ich eigentlich sehr, sehr gerne mache.
Ja, boah,
Ja.
das fühle ich so, das kenne ich so. Also ich mache auch bestimmte Sachen, so Contentplanung und so weiter. Das liebe ich eigentlich, mir rein zum Fuchsen, zum Vergleichen, schauen und so weiter. Aber ja, dann bleibt natürlich alles andere, also
Ja, und
meine
es kann
Workshops
halt
und
einfach
ja,
jemand
das
anders
geht nicht.
machen. Es
Ja,
muss
das
halt nicht
ist
von uns gemacht
ja
werden.
voll. Oh, immer
Also ich
wieder
lebe auch,
schwer.
also ich liebe es zum Beispiel auch, neue Tools zu recherchieren, ne? So,
Ja,
da
das
kann
mag ich
ich
auch so.
Stunden mit verbringen, ne? Neu, also ich gebe auch, also es ist irre, ich gebe auch immer wieder so Phasen, da gebe ich echt viel Geld für irgendwelche neuen KI-Tools aus, die ich dann testen will und so. Und das habe ich auch jetzt an meine Assistentin outgesourced, weil das bringt einfach nichts mehr, ne? Und ihr kann ich halt ganz klar sagen, okay, recherchiere mal, ob es dazu jetzt ein geiles Tool gibt zu dem und dem Thema und nimm dir mal dafür eine Stunde. Weil dann ist die Zeit umgrenzt, ne? Und dann kriege ich hinterher von ihr eine E-Mail, wo dann fünf Tools drinstehen. Sie hat die getestet und sagt mir, wie was
Ja, voll.
funktioniert so, ne? Und dann kann ich gucken, was ich damit mache. Aber ja, das macht natürlich nicht so viel Spaß. Aber ich lenke mich dann dadurch auch nicht so sehr ab von den Sachen, die halt sinnvoller sind, dass sie gemacht werden, ne?
Was ihr jetzt, wo wir nochmal besprechen wollten, ja auch rund um die Ausbildung. Wir haben jetzt immer wieder geredet, wir bieten Ausbildungen an und so weiter. Bei mir jetzt seit 2018 die erste Runde, war das im Herbst. Und die hat sich ja mittlerweile auch ganz auf online weiterentwickelt. Die war damals eben noch vor Ort. Und bei dir noch eher neuer. Und wie ist es denn bei dir dazu gekommen? Weil ich habe ja schon kurz erwähnt, wie zur Ausbildung dann, also durch die Nachfrage dann. Und wie war bei dir das? Und welche Gedanken oder Gefühle sind ja da mitgeschwungen bei uns beiden, dass wir
Ja.
uns das wirklich dann auch zutrauen oder trauen?
Ja, das war ein krasser Prozess. Ich habe schon vor Jahren immer gedacht, irgendwann will ich eine Ausbildung anbieten, weil ich gemerkt habe, dass ich das, was ich in meiner Hypnoseausbildung gelernt habe, dass ich das lange nicht mehr so benutze, sondern mir eigene Techniken erarbeitet habe, mir eigene Konstrukte erarbeitet habe. Ich habe dann vor Jahren angefangen, das war 2021, glaube ich, habe ich mit meinem Selbsthypnose-Lernen Online-Kurs angefangen. Genau, und 2020. In dem Pandemiejahr, da habe ich angefangen mit so kleinen Online-Kursen. Da gab es den Kraftbaumkurs. Der war
Kann ich
direkt,
mich
ich
noch
habe
erinnern?
diesen, echt?
Ja, voll.
Das ist ja krass. Das war mein erster Hypnosekurs oder, nee, das stimmt nicht. Ich habe davor einmal einen gemacht, der hieß Zielsicher. Den habe aber irgendwie nur drei Leute gekauft. Und dann habe ich den mit denen gemacht. Das war nochmal ein ganz anderes Thema. Es war so Karriereziele erreichen, auch mit Hypnose. Ist auch ein sehr schöner Kurs, aber. Genau, dann habe ich mich dann nochmal neu ausgerichtet auf Psychosomatik, weil ich mich nochmal besonnen habe, was eigentlich mein Thema ist, ne, und wo auch so mein Potenzial liegt. Da hatte ich mir auch nochmal Unterstützung geholt von einer Coachin. Das war auch wirklich sinnvoll an dem Punkt. Das hat mir sehr geholfen. Und da habe ich dann den Kraftbaumkurs rausgehauen und habe den fertig gemacht, habe die Übung, also das war auch der Tipp von der Coachin damals und es war Gold wert, die hat mich einfach gefragt, welche Übung machst du immer wieder in deiner Praxis? Oder mit deinen 1-zu-1-Leuten? Was ist das, was du immer wieder machst? Und das war halt der Kraftbaum. Das habe ich mit Kindern gemacht, das habe ich mit Erwachsenen gemacht. Das ist so ein gutes Bild, was sich die meisten Menschen gut vorstellen können. Und es transportiert halt ganz viel, ne? Durch die Wurzeln, durch den Stamm, durch die Krone. Also das sind so ganz viele Themen drin. Und dann habe ich das als Übung aufgenommen und habe das verkauft für 10 oder 20 Euro. Also sehr, sehr günstig. Und das haben direkt einfach in den ersten 3 Tagen irgendwie 20 Leute gebucht. Und dann dachte ich, krass, das ist voll ein Ding. Also, das habe ich da erst verstanden, weil ich habe ja vorher mit meiner Erfahrung mit diesem anderen Kurs, habe ich gedacht, okay, das ist irgendwie schwer, Online-Kurse zu verkaufen und es ist schwer, den Leuten das zu erklären und die wollen das gar nicht und so. Und dann aber zu merken, nee, du musst halt wirklich diesen Schmerzpunkt der Leute verstehen und du musst dafür eine Lösung haben. Und der Kraftbaum war halt die Lösung für ganz, ganz viele Schmerzpunkte rund um Immunsystem, Energieverlust, Erschöpfung und so weiter, ne? Und das haben die Leute einfach sofort gekauft. Und dann habe ich einen Weihnachtskurs gemacht im gleichen Jahr. Ich glaube, Kraftbaum kam im Oktober. Und dann habe ich im Dezember so einen kleinen Weihnachtskurs gemacht mit 3 Übungen aus Achtsamkeit, positiver Psychologie und Hypnose. Und das wurde auch gekauft und gekauft. Das wurde verschenkt. Und dann habe ich beschlossen, genau das war der Punkt. Und dann saß ich im Januar bei einer Freundin und hatte keine Aufträge, weil ich habe bis dahin immer so Freelance-Aufträge noch angenommen von Firmen oder von Hochschulen. Und so hatte ich mich auch in 2020 finanziert. Und dann saß ich im Januar bei einer Freundin und habe realisiert, ich habe keine Aufträge. Ich hatte das verdrängt. Ich habe gedacht, das kommt noch, das kommt noch. Normal kam das immer November, Dezember, so Ende des Jahres. Und ich habe dann im Januar realisiert, da kam nichts. Und ich hatte das völlig verdrängt. Und dann habe ich bei ihr gehockt und geheult. Und dann bin ich nach Hause, dann habe ich bei meinem Mann gehockt und geheult, weil mich diese Erkenntnis an diesem Tag so gepackt hat, ich habe keine Aufträge, ich weiß nicht, wie ich dieses Jahr Geld verdienen soll. Und dann habe ich so 2 Tage geheult und dann hat mein Mann da schon gesagt, mach doch Kurse, du hast doch schon jetzt Kraftbaum und so, ne? Mach doch irgendwie einen Kurs. Und da ist die Idee zu meinem Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs entstanden. Und dann habe ich da auf Instagram einen Tag später irgendwie gepostet, Leute, habt ihr Bock da drauf? Und dann haben gleich irgendwie 15 Leute gesagt, ja, ich bin dabei. Und dann habe ich eine Woche später einen Kauflink rumgeschickt, ohne dass Inhalte fertig waren. Ne? Ich habe einfach dann den
Du
Leuten, die
bist ja
gesagt haben, sie
krass.
finden das geil. Ja, weil ich dachte, ich mache nicht wieder den Fehler wie das Jahr davor, wo ich einen Online-Kurs fertig hatte, Stunden und Wochen an Arbeit investiert hatte und es haben einfach nur 3 Leute gekauft für irgendwie 250 €. Ne? Sodass der ganze Aufwand sich halt überhaupt nicht gelohnt hat. Und da habe ich gedacht, das mache ich nicht. Ich frage jetzt, ob die Bock haben und wer Bock hat, kann auch direkt kaufen. Dann habe ich an einem Wochenende an die Leute den Kauflink rausgeschickt und haben einfach in 2 Tagen 7 Leute gebucht, inklusive meiner Mutter. Die hat dann angerufen und hat gesagt, das ist so cool, darf ich eigentlich auch mitmachen? Da ich gesagt, klar. Und das war auch ein Wendepunkt, weil ich da auch gemerkt habe, ja, ich lasse auch Leute aus meinem privaten Umfeld, die kriegen auch keinen Rabatt mehr bei mir, weil man tut den Menschen keinen Gefallen, sondern lass sie voll bezahlen, damit sie es ernst nehmen. So, weil wenn du wirklich ein Problem löst, dann willst du es, dass sie es ernst nehmen und richtig mitmachen und dass sie richtig investiert sind, so wie alle anderen auch. Das war total ein Wendepunkt für mich, als sie da gesagt hat, sie will mitmachen und sie will voll bezahlen. Und ich dachte, ja, gut, dann machen wir das so. Und dann haben einfach 7 Leute gebucht, ich hatte Geld auf dem Konto und ich dachte, krass. Und dann bin ich erst richtig ins Verkaufen eingestiegen, ne? Dann habe ich E-Mails geschrieben, auf Instagram erzählt und, hatte aber schon 7 verkauft. Und dann habe ich, glaube ich, ich weiß nicht, dann habe ich 30 Leute in dem ersten Kurs gehabt, hat über 7.000 oder 8.000 € eingenommen. Ich habe dem am Anfang super günstig verkauft. Und ich hatte einfach Geld auf dem Konto. Und das war so der Startschuss. Und durch diesen Kurs sind so viele ins 1:1 gekommen bei mir. Das habe ich damals für 2.000 € als Paket verkauft. Und dann war das mein bestes Jahr bis dahin, 2021, wo ich im Januar dachte, das wird nichts, ne? Und ich verdiene kein Geld.
Oh, krass.
Und dann war es mein bestes Jahr in der Selbstständigkeit. Ich bin da, glaube ich, mit
Wie hat man sich
65.
das mit dem 1:1 eigentlich vorstellen können? War das dann
Online war das dann.
bestimmte Summe an 1:1
Ja,
Sitzungen oder?
genau, das war, ich kann es ja gar nicht mehr sagen, das waren, glaube ich, 6 Monate am Anfang mit
Ah
wöchentlichen
ja.
Sitzungen. Und dann habe ich das nach und nach reduziert, weil ich gemerkt habe, so viel braucht man mit Hypnose einfach nicht. Dann habe ich das irgendwann auf 10 Sitzungen reduziert und irgendwann sogar vor 2 Jahren oder so war ich an dem Punkt, habe ich es auf 6 Sitzungen und 3 Monate reduziert, weil du wirst ja auch immer, immer besser in dem, was du
Ja,
machst. Ne?
voll,
Du bist immer
voll.
schneller da drin zu verstehen, was die Person braucht und wo es hakt. Und ich hatte dann bis dahin ja auch so viel Online-Sachen aufgebaut an Zusatzmaterial, dass die Leute so eine krasse Kursbibliothek gekriegt haben. Und da haben einige auch immer gesagt, das ist wie Netflix so für Psychologie. Da gab es dann einfach schon so viel, dass man gar nicht mehr so viele Einzelsitzungen mit mir brauchte. Und dann, da kommt man ja an den Punkt. Und das war, glaube ich, so die Entwicklung. Also da habe ich mich hinentwickelt von erst Praxis 1:1, Gespräche ohne Ende und immer besser verstehen, was Menschen brauchen und wie sie mit Hypnose ihre Probleme lösen. Dann die Online-Kurse, der Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs, der mich ja an den Punkt gebracht hat, wo ich auf einmal mit 20, 30 Leuten immer gleichzeitig gearbeitet habe und dann gemerkt habe, okay, das funktioniert auch, die lösen auch ihre Probleme und wo ich auch verstanden habe, wie ich es den Leuten erklären muss, damit sie es selber nutzen können. Und das war, glaube ich, schon mal so der halbe Fuß oder so der Fuß in der Tür für die Ausbildung, weil da habe ich einfach schon so viel Rückmeldung immer gekriegt, dass die das so gut verstehen, wie ich es erkläre, dass ich es einfach besser erklären kann. Und da habe ich auch von Anfang an Kolleginnen mit drin gehabt, wo ich immer zu denen gesagt habe, ihr habt doch selbst Psychologie studiert, was wollt ihr hier, ne? So, wo die dann gesagt haben, ja, aber ich kann, also du erklärst es so toll, ich nehme so viel mit, ich kann es selber besser erklären dann, weil du erklärst halt das, was wir gelernt haben, auf eine ganz andere Art. Und ich glaube, das ist so meine Stärke und das habe ich da dann so nach und nach verstanden. Und da war schon immer so die Idee, auch irgendwann auszubilden mit meinen eigenen Methoden. Und das habe ich aber, da habe ich lang gebraucht. Also da hat dann meine Business Coachin letztes Jahr irgendwann gesagt, weil ich dann gesagt habe, ja, irgendwann bilde ich aus und vielleicht Ende des Jahres bilde ich aus. Und dann hat die irgendwann im Sommer gesagt, Johanna, mach's doch einfach jetzt. Mach doch einfach eine Instagram-Story und frag mal ein paar Leute, die dir da in den Kopf kommen. Und dann habe ich das wieder so gemacht, habe auf Instagram gefragt, und die Leute waren begeistert. Ich habe so viel Feedback gekriegt, so viel Fragen und habe schon gemerkt, okay, krass. Habe es ein paar Leuten in meinem Umfeld erzählt und habe dann auch es wieder einfach so gemacht, dass ich eine Landingpage fertig gemacht habe, rudimentär und einen Kauflink und das an drei Leute rausgeschickt habe. Und die haben innerhalb von 24 Stunden gebucht, alle drei. Da weiß ich noch, da war ich das Wochenende unterwegs und gucke aufs Handy und denke, hä, gebucht, gebucht, gebucht. Ne? Alle drei haben sich angemeldet und dann dachte ich, okay. Dann schickst du es jetzt noch an ein paar Leute raus. Dann habe ich es an ein paar Leute über Instagram rausgeschickt, die gesagt haben, sie haben Interesse. Die haben auch alle an dem Wochenende gebucht. Und dann hatte ich auch wieder sieben Leute, glaube ich, tatsächlich. Nach
Krass.
einem Wochenende oder nach drei Tagen oder so. Total verrückt. Ich habe es dann einer Kollegin erzählt, einfach nur, weil ich es ihr erzählen wollte, ne? Wie krass, dass die Leute schon gebucht haben und so. Und dann war die so, wie, was, wie, du bildest aus, ich will dabei sein. Hat die auch gleich gebucht, ne? Und dann hatte ich in der ersten Runde neun Leute, ohne dass ich groß das überhaupt bewerben musste, was da total cool war, was dann aber so ein Problem nach sich zieht, wenn man dann das nächste Mal launcht, weil man dann keinen Plan hat, wie man das launcht und wie man es verkauft und was man den Leuten sagen muss. Das hat mich dann so danach erwischt, ne? Die zweite Runde war auch noch, da musste ich schon wesentlich mehr machen und nochmal tiefer eintauchen in das Thema Marketing. Und die war auch ausgebucht und ab der dritten Runde habe ich das gemerkt. Da gingen die Verkäufe in den Keller, weil da hatte ich so die Leute abgeschöpft, die drauf gewartet haben.
Ja, voll, das kenne
Und ja, also so hat sich das entwickelt. Aber du, die Frage war, glaube ich, eigentlich eine andere, ne? Weil, also mich hat das massiv in persönliche Themen gestürzt, eine Ausbildung anzubieten. Also das wirkt immer so einfach und so, ja, habe ich dann gemacht, aber das war ein monatelanger Kampf mit mir selbst. Darf ich das? Im Sinne von, bin ich gut genug? Kauft mir das jemand ab? Was sagen meine Kollegen, wenn ich das mache? Was macht das mit mir? Ne? Wie werde ich wahrgenommen? Was werde ich vielleicht ausgelacht, dass ich jetzt ausbilden will? Hast du das auch gehabt?
Ja, das ist so krass, weil ich habe das auch gehört, aber wenn die dann die angeschaut haben und zum Beispiel, ich habe das ja mitgekriegt, dass du da noch eine Ausbildung gemacht hast, eben, in meinem Kopf geht da dann sofort, ja, die Johanna, natürlich, die Johanna darf das, gell? Die kann das und macht das und souverän und professionell und mit Studium und alles Mögliche. Und bei mir, oh, diese Gedanken so, oh Gott, na, darf ich das? Eben, also, man muss sich vorstellen, auf dieser Messe, wo ich da damals gestanden bin, da ist eine Physiotherapeutin zu mir gekommen erst. Und hat dann gesagt, boah, diese Übungen, hey, ich habe so viele in meiner Physio-Ding, wo immer wieder mit vielen Gefühlen daherkommen und da bin ich dann selber immer überfordert und so.
Ja.
Was mache ich dann mit dem Körper? Wie kann ich da mit, also auf sie eingehen, ohne dass ich eine Psychotherapeutin oder sowas bin dann auch noch so. Aber sie hätte so gern irgendwelche Bewegungen, die sie dann mitgeben kann, weil sie arbeitet ja mit Bewegungen und so weiter. Da denke ich mir, habe ich mir echt so gedacht, hallo, du bist doch Physiotherapeutin und keine Ahnung von dem Bereich und was willst du von mir? Und so, ich bin doch nur die Kathi und oh Gott, so.
Ja.
Und dann auf einmal ist die nächste Trauerbegleiterin daherkommen, die auch sehr bekannt war und so weiter in dem Bereich. Und man dachte, du kennst dich doch aus mit Trauer. Ist doch logisch, was man dann machen kann mit dem Körper und Ding. Für mich war das dann so, hä? Aber wie jetzt? Also ich war dann total überfordert am Anfang. Und ich kann mich auch noch erinnern an die erste Ausbildung. Bei mir war es ähnlich eben. Die erste war dann sofort, zack, bumm, ausbucht und haben aber keine Ahnung gehabt noch, also wirklich, wie ziehe ich das auf? Wie präsentiere ich mich jetzt als ahnungsvolle, hochprofessionelle Person da vorne? Was ist, wenn ich erwischt werde, dass ich gar nicht so professionell bin? So wirklich. Also, das war total, weil ich war so nervös, mir war richtig schlecht vor dem ersten Mal, weil da einfach auch Menschen dann gebucht haben, die eben aus Bereichen kommen, alle ja auch älter als ich. Ich war ja sehr jung, muss ich sagen, ich war knapp über 30, gell? Und auch dann kommen da so 40, 50-Jährige, die schon 20 Jahre Therapieerfahrung haben und ich soll ihnen jetzt erzählen, wie man es macht oder was Gefühle sind oder wo sie im Körper sitzen und so weiter und wie man welche Bewegungen dafür machen kann. Das hat mich echt überfordert und gleichzeitig haben es mir die Leute dann sehr urfach gemacht im Sinne von, sie waren dann einfach so menschlich und überhaupt nicht abgehoben, wie ich das im Kopf gehabt habe. Ich habe mir gedacht, die kommen dann alle super hochnäsig daher und keine Ahnung, mit ihren 50 Studiengängen und was nicht und so und ich werde dann eine kleine Maus sein. Aber das war dann überhaupt nicht so. Vielleicht liegt so daran, dass sie eben generell authentisch bin. Ich bin dahingestanden und ich habe dann auch offen und ehrlich gesagt, ich bin hochgradig nervös und das ist das erste Mal. Also ich
Ich
war
war
dann auch
so
offen und ehrlich
nervös, ja.
und ich glaube, dass das sicher auch hilft, weil sie waren genauso nervös und man dachte, sie sind nervös vor mir. Wie jetzt? Ich muss doch noch
Ja,
viel nervöser sein.
das hat letztens auch jemand zu mir gesagt, im Vorgespräch, die dann gesagt hat, ich bin total nervös, jetzt mit dir zu reden, ne? Wo ich auch so dachte, echt, wieso denn? Das bin doch nur ich irgendwie. Also das ist auch so, ne, dass, ja, das ist
Und
so spannend.
also was bei mir dann auch natürlich, was ich schon gemerkt habe, mit den Jahren, dass durch meine Geschichte, also was ich erlebt habe, finde ich, wirkt es manchmal so, als würden die Leute vor mir sitzen, ein bisschen so ehrfürchtig, so, oh mein
Ja.
Gott, die hat das überlebt, die steht da jetzt. Und also dann so dieses Gefühl, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, weil für mich halt meine Geschichte, ja, was soll ich denn machen? Ich habe es ja erlebt, ich habe jeden Tag erlebt und ich bin in so viele Löcher gesessen und manchmal heint noch in einem Loch mittendrin. Das war für mich so meine Normalität, gell? Wo andere dann als so, boah, ich bewundere die, dass du das
Ja.
schaffst oder so. Also das hat mich auch irgendwie wieder überfordert an der Stelle, weil man dachte, okay, für mich ist das ja ganz normal. Also es ist meine Geschichte, es ist mein
Ja,
Leben.
man wird dann immer wieder so damit, man wird auf eine komische Art damit dann wieder
Ja, voll.
konfrontiert, wenn Leute da so Ehrfurcht davor
Ja,
haben, ne?
voll. Das ist
Das
seltsam,
ist
ja.
unang, ja, das verstehe ich total. Und das ist ja auch, also wie gehst du eigentlich damit um, dass du ja da durch deine Arbeit auch täglich damit konfrontiert wirst? Findest du das hilfreich? Weil ich bin zum Beispiel immer so, dass ich über die Probleme, die ich habe und was mich wirklich belastet, einfach sehr, sehr offen spreche in meinem Umfeld, teilweise auch in der Ausbildung oder in meinem Mitgliederbereich
Ja,
und so,
ihr.
über diese Themen berichte, weil für mich ist das, fühlt sich das sehr gut an, wenn ich nichts geheim halte und nichts für mich behalte, weil ich das Gefühl habe, da bin ich einfach nicht angreifbar, weil meine Logik immer ist, wer offen über seine Probleme spricht, der wird ja auch nicht ausgelacht oder so,
Ja,
sondern in dem
das ist
Moment
auch
kann
so
man die
fett.
Person ja verstehen, aber ich weiß nicht, ob es sich bei dir auch so anfühlt.
Ja, total. Also ich bin ja auch eben gerade eben wieder einen Workshop gehabt für Winterkraft und dann erzähle ich, was mich auch gerade beschäftigt. Also wenn es um irgendein Gefühl geht, dass ich dann, was weiß ich, erkläre oder so, dann nehme ich oft ein Beispiel aus meinem persönlichen Leben, das vielleicht gerade aktueller ist so. Und ja, das macht es dann natürlich so nahbar und ich denke authentisch. Und ich habe mir das so immer gewünscht, eben bei jemandem zu sein, der einfach echt ist, so richtig echt, gell?
Total.
Und
Ich habe auch das Gefühl, die Zeit ist einfach vorbei, wo
ja,
man
voll.
Leuten
Dieses
dieses
Künstliche.
Aufgesetzte
Ja,
abkauft.
voll, voll.
Ja.
Und schon dieses konfrontiert werden. Also das kann ich mittlerweile sehr gut dann immer bei der Person lassen. Es gibt natürlich bestimmte Geschichten, die mich besonders berühren, weil sie einfach auch Schnittpunkte in meinem Leben sind. Wie jetzt zum Beispiel, seit ich Mama bin, von einem Sohn eben, der jetzt im Moment 4 Jahre alt ist, eben berühren mich natürlich Geschichten, wie wenn ein 4-jähriges Kind jetzt zum Beispiel gestorben ist, anders als wie
Absolut.
jetzt bevor ich Mama war. Aber das hat einfach
Ja.
damit zu tun, dass ich selber in der Rolle jetzt bin und man ja sofort auch gedanklich da reingeht und man ja selber kennt dann diese Trauer. Also ich kenne ja die Trauer, wie sie sich anfühlt, wenn jemand plötzlich stirbt. Und das macht natürlich dann viel mit mir. Und gleichzeitig kann ich es dann auch immer gut so stehen lassen. Also ich nehme es dann nie, das habe ich am Anfang vielleicht noch gemacht, aber ich nehme es nicht wirklich mit Hurm. Das ist für mich immer so ein Übergang. Mittlerweile, auch, ich habe ein Büro eben, wo ich dann aus dieser Tür gehe und dann reingehe in dieses Mama-Sein. Natürlich, ich glaube schon, dass es mich in dem noch beeinflusst, stärker wie bei anderen vielleicht, dass sie noch mehr dann diese Momente so schätzt mit meinem Kind oder mit meinem Mann und so weiter, ganz anders schätzt und ganz anders lebt wahrscheinlich auch. Einerseits aufgrund meiner eigenen Geschichte, aber andererseits eben auch, weil ich dann ständig konfrontiert bin mit so schlimmen Schicksalen. Aber dadurch macht es mein Leben nur noch wertvoller und lebendiger insgesamt und nicht schlechter oder schwieriger.
Ich glaube, das ist was, also das werde ich auch so oft gefragt, oder das haben auch viele so die Befürchtung, wenn sie in die Ausbildung kommen und sich mehr ausrichten auf diese psychologische Arbeit oder Coaching, Beratung, das werde ich immer wieder gefragt, dass sie da haben dann Angst, damit umzugehen, was da kommt, ne? Weil durch die Hypnose ist man natürlich direkt an der Ursache und da kommen natürlich diese Themen hoch, die man erlebt hat in der Kindheit, in der Jugend, was belastet hat, was die Knackpunkte waren, und da kommt so oft die Frage, wie gehe ich damit um, komme ich damit klar, wenn ich das täglich höre und so. Und ich habe aber auch das Gefühl, ich bin eigentlich glücklicher. Nicht weil, also natürlich nicht, weil ich das höre, aber weil ich dadurch angefangen habe, so bewusst Gegengewichte zu setzen, mit Achtsamkeit im Hier und Jetzt, bewusst Zeit für die Kinder. Also ich mache sehr, sehr vieles im Privaten, viel bewusster, als ich das vor 20 Jahren gemacht habe. Und man lernt ja auch mit diesen Themen umzugehen, finde ich.
Finde ich auch.
Ja.
Ja, voll. Und da wächst man halt auch mit den Jahren rein. Also am Anfang, wie gesagt, war ich noch ziemlich zerstört und hat mich das noch richtig beschäftigt. Oh, so der Hurm dann, wenn ich gesessen bin, die ganze Zeit drüber nachdacht, mal die Person und so weiter. Und wie kann ich ihr noch helfen und so. Aber eben jetzt mit den Jahren kann ich das dann ganz gut oder so stehen lassen und kümmere mich wieder drum, wenn ich dann auch wieder in diesem Büro ankomme und meine Sportklamotten drüber ziehe. Das ist immer wie so meine Rüstung bei der Arbeit. Ich habe ja doch eine andere Arbeitskleidung sogar. Und wenn ich das dann wieder ausziehe und mir wieder in Pyjama hupf, dann bin ich auch wieder so die private Katrin. Ja, das ist
So spannend.
spannend.
Also ich könnte ewig mit dir hier weiterreden. Ich habe auch noch
Ja,
1000
voll.
Fragen auf dem Zettel. Also ich glaube, wir müssen wirklich einfach eine zweite
Wir
Folge
müssen wirklich
aufnehmen.
nochmal.
Aber
Ja, weil echt, das sind schon noch ein paar Themen offen, aber jetzt quatschen wir schon über eine Stunde, oder?
ja, und ich muss, habe auch gleich den nächsten Call. Also es
Ja,
ist
schon.
einfach, wir müssen hier einen Cut machen, aber wir können ja noch mal, können uns ja noch mal sammeln und noch mal dann noch mal eine Folge gern aufnehmen. Gibt
Ja,
es noch
voll.
irgendwas, was du noch sagen willst, was noch super wichtig ist jetzt?
Fällt mir jetzt spontan so nichts ein. Generell vielleicht, dass man wirklich, also dass alles, egal, ob wenn man mit der Trauer dann selbstständig ist oder eben mit Vorgeschichten und so, dass alles ein Prozess ist und man einfach sich darauf einlassen darf, kann und dann jeden Schritt so weitergeht. Also davor muss nicht alles perfekt und konstruiert und vorbereitet sein, alles, sondern das lernt man dann auch mit der Zeit. Und gerade durch gute Ausbildungen, wie jetzt bei uns Borden, kriegt man natürlich auch viel aus diesen Erfahrungen mit, damit nicht alles, es muss ja auch nicht jeder Fehler dann blöd gemacht werden,
Ja,
sondern
auf
man
jeden
kriegt
Fall.
einfach schon viel mit und das ist natürlich wichtig und trotzdem muss man jeden Schritt selber gehen und darf auch mal Fehler machen und daraus wieder lernen und so läuft der Prozess, gell? Ob beim Selbstständigsein oder wenn man dann mit Menschen arbeitet und so.
Ja, total. Und ich finde auch noch zum Abschluss ganz, ganz wichtig, gerade wenn man sich sein eigenes Thema verkauft, ne, wie wir das machen, dass man dann nicht denkt, man müsste jetzt immer perfekt sein,
Ja, voll.
um verkaufen zu können oder um irgendwie sich zeigen zu können, sondern gerade dann, wenn man das macht, ist es ja normal, dass man selber aber auch immer wieder Hochs und Tiefs hat. Und ich finde es immer ganz wichtig, dass man da Mensch bleiben darf und nicht von sich
Ja.
selber erwartet, dass man jetzt immer auf eine gewisse Art performt.
Ja. Voll, voll, absolut.
Weil ich glaube, das ist oft so die Idee, die viele haben, dass man da immer irgendwie gleichbleibend
Stabil
Energie
ist.
haben müsste und Engagement und so. Und das funktioniert ja aber einfach nicht, wenn man, also es funktioniert bei mir nicht mit meinen psychosomatischen Sachen, weil das einfach in Wellen kommt und weil mein Körper einfach so ist, dass er auf diese Dinge teilweise auf vermeintliche Kleinigkeiten extrem reagiert, ja. Und bei dir ist es ja wahrscheinlich genauso, ne, dass das in Wellen kommt.
Genau, bestimmte Zeiten erfordern mehr Aufmerksamkeit von mir. Und dann muss sie das natürlich auch irgendwie handeln und so. Und trotzdem kann ich, also würde ich deswegen nicht sagen, so jetzt einen Monat mache ich jetzt gar nichts vom Seelensport, weil es steht der Todestag an oder so. Sondern eben, wie kann ich das dann trotzdem machen, ohne irgendwie zugrunde zu gehen oder so? Also diese Balance immer wieder zu schaffen. Und trotzdem kann ich natürlich weiterarbeiten. Also, ja.
Ja, und ich glaube, das ist so für mich auch so eine wichtige Erkenntnis aus den letzten Jahren in der Selbstständigkeit, dass ich so verstanden habe, ich kann auch arbeiten, wenn es mir schlecht geht. Natürlich nicht, damit meine ich nicht 40 Grad Fieber und ich müsste eigentlich so, ne, sondern ich muss nicht topfit sein, ich muss nicht glücklich sein, um meine Arbeit gut machen zu können. Und
Ja.
dieses Jahr habe ich auch nochmal massiv gelernt, ich muss noch nicht mal, es muss mir noch nicht mal gut gehen, um gut zu verkaufen. Es hat einfach
Voll.
nichts miteinander zu tun.
Ja.
So, das sind für mich so wichtige Erkenntnisse aus den letzten Jahren irgendwie.
Das stimmt, kann ich nur bestätigen, ja.
Ja, und das ist, glaube ich, wichtig mitzunehmen, wenn man ein Business führt, wo es ums eigene Thema geht. Weil wenn man dann diesen Denkfehler hat, dass man nur verkaufen kann, wenn es einem gut geht, dann wird es, glaube ich, ganz schnell eng. So.
Dann, ja, voll. Dann gibt es wenig Zeiten. So gerade wenn man dann, wir haben ja auch Kinder kriegt und so, und das ist ja dann auch immer sehr emotionale, intensive Zeit, gerade wenn manche Sachen nicht so laufen, wie man sich das vorgestellt hat.
Macht sie
Und
eigentlich
da,
fast nie mit Kindern.
ja krass, eben, also ja,
Das läuft ja nie
das
so,
ist
wie man
echt,
sich
also
das
ich habe mir
denkt.
das auch gedacht, nach der Geburt, mein Kurs war voll, obwohl es mir gerade schlecht gegangen ist. Sogar. Ja,
Ja.
spannend.
Ja, weil das einfach damit nichts zu tun hat, ne?
Ja.
Und das ist ja, ich finde es deshalb so wichtig, das klingt vielleicht alles so lapidar, aber ich finde es deshalb so wichtig, weil einem in dieser Online-Kurs-Bubble oder Online-Business-Bubble ja immer so viel von Manifestieren erzählt wird und du musst in dieser Energie sein, damit du dann
Ja,
anziehst und
voll,
so weiter.
voll.
Das ist Bullshit, du kannst, es kann dir beschissen gehen und du kannst das besten
Ja.
Monat haben,
Ja, voll.
finanziell,
Voll.
weil es nichts damit zu tun hat, ne? Weil es rein darum geht, verstehst du, was die anderen brauchen und kannst du es entkoppeln von dir.
Voll.
So, das finde ich ist so für mich so eine wichtige Erkenntnis, weil da hing ich so lange drin, dass man immer überall hört, du musst in die Energie kommen und du musst dir vorstellen, du wärst schon da und du musst so durch den Tag schweben und dann,
Wir kriechen
dann,
manchmal mehr.
ja, genau, und dann zu merken, nee, muss ich gar nicht, es kann mir schlecht gehen und ich kann gut verkaufen, das hat
Ja.
damit nichts
Ja.
zu tun. Aber ja, also wir könnten schon wieder, ja, nächste Folge direkt aufnehmen, gell?
Na, aber das machen wir. Machen wir doch einen zweiten
Ja,
Termin
aber wir
für
haben noch so
alle
viele
da.
Themen. Also wir wollten
Ja,
ja eigentlich
eben.
noch drüber reden, wie man mit schwierigen Entscheidungen umgeht, weil wir
Ja,
beide ja ein
genau, eben
Business.
das Thema, das müssen wir echt
So,
ein eigenes Ding.
das machen wir nochmal, weil ich glaube,
Entscheidungen sind so krass, weil wir haben
ja.
selber so viele Entscheidungen getroffen jetzt in der letzten Zeit,
Ja,
die
ich
uns auch,
auch.
ja,
Also ich
eben, die
musste
uns da
dieses Jahr so
natürlich.
eine schwere Entscheidung treffen in meinem Business,
Ja.
da habe ich Wochen mit gekämpft, ne? Da müssen wir nochmal drüber sprechen und auch so über das Thema, was wir vorher kurz angerissen hatten, nämlich dass man als Mama auch so da reinrutscht,
Ja,
keine
voll.
Freizeit mehr zu haben und sich
Ja.
selbst so aufzugeben für Kind und für Job, gerade wenn man in so einem
Ja.
helfenden Beruf ist wie wir, wo
Ja.
einem die Klienten ja auch super wichtig sind, ne?
Ja, voll.
Wenn diese Menschen einfach liebt und dann das wieder lernen muss, da wieder in eine Balance zu kommen, ne? Also das war für mich auch dieses Jahr so ein, da
Voll,
habe ich
bei
eine
mir.
extreme Lernkurve gemacht.
Ja.
Also
Also,
dazu nehmen wir nochmal eine
wir
Folge
sagen
auf,
ja
Anna.
genau, Fortsetzung folgt an alle da draußen. Das nächste Mal geht es um Entscheidungen und auch dieses
Und
Mama-Sein
Balance.
und Unternehmerin-Sein
Ja.
in einem Beruf, wo,
Ja.
ja, wo man gebraucht wird auch.
Ja. Ja. Und in der Hoffnung, dass ihr euch diese Fehler erspart und diese Schleifen,
Genau.
die wir gegangen sind.
Ja,
Ja.
genau. Ja, gut.
Sehr cool. Ja. Dann vielen Dank, Kati.
Ja, vielen Dank, Johanna.
Sehr gerne.
Voll. Es hat wieder Spaß gemacht, mit dir
Absolut.
auszutauschen. Und
Ja.
wir hoffen natürlich, dass so alle da draußen, die uns zuhören, viel für sich mitnehmen können. Aber
Ja, also wer hier jetzt nicht Zettel und Stift dabei hatte
ja.
und sich irgendwie mitgeschrieben hat,
Voll.
also zumindest die, die
Voll.
selbstständig sind oder sich
Ja.
selbstständig machen wollen,
Ja.
ich glaube, wir haben so ganz nebenbei eigentlich ganz viele wichtige Sachen so angesprochen, ne? Sowas wie Finanzplan, Jahresplanung, Fortbildungsbudget, solche Sachen, ne? Das wären jetzt so Sachen, wo ich euch sagen würde, schreibt euch das raus und
Ja,
macht das
voll.
als Hausaufgabe.
Genau, das definitiv.
So, okay, aber jetzt genau, lassen wir euch damit auch. in dieser Folge jetzt mal gehen.
Ja, voll. Das war Trauerwelle, dein Seelensport-Podcast für einen mutigen und sicheren Umgang mit all deinen Trauergefühlen. Von und mit Kathi Bieber. Du findest Seelensport auch im Netz unter www.seelensport.at und auch auf Instagram und Facebook unter Seelensport. Für noch mehr Ideen rund um deine Trauer und deine Gefühle.